Johanna, woran denkst du als erstes, wenn du an Atomkraftwerke denkst?
Also ich glaube als erstes einfach an Fukushima, weil als das Atomkraftwerk da in die Luft ging, also ich glaube, das war für uns alle krass und vor allen Dingen auch für die Leute, die da gewohnt haben, richtig schlimm. Dann halt an Deutschlands Atomausstieg und auch an diese Anti-Atomkraftwerk-Bewegung mit diesen rot-gelben Atomkraft-Nein-Danke-Stickern, an die kann ich mich noch erinnern. Und sonst, ich muss mal überlegen, ich glaube an den Atommüll, weil da hat man ja irgendwie auch noch keine Lösung, wohin damit. Und halt einfach an die Gefahren.
An Nachhaltigkeit denkst du auf jeden Fall nicht als erstes. Nee. Ich nämlich auch nicht. Aber die EU, die sieht das ein bisschen anders als wir beide. Die haben nämlich jetzt Anfang 2022, also Anfang diesen Jahres, entschieden, dass Atomkraft vielleicht doch gar nicht so schlimm ist und hat Atomenergie als nachhaltig und grün eingestuft. Meine erste Reaktion darauf, ich war irgendwie voll geschockt. Ich habe gar nicht verstanden, wieso man das überhaupt macht. Aber was bedeutet das denn jetzt überhaupt? Heißt es, dass Atomenergie doch gar nicht so schlimm ist? Oder ist es alles Greenwashing? Also wird uns das einfach als nachhaltiger verkauft, als es eigentlich ist? Aber vielleicht ist Atomenergie ja auch gerade der Gamechanger für die Klimakrise, auf den wir alle warten. Und was ist am Ende überhaupt wichtiger? Die Sicherheit für die Menschen oder die Sicherheit fürs Klima? Das alles klären wir heute hier in unserem Podcast Die und Du. Ich bin Victoria.
Und ich bin Johanna. Und los geht's.
Die und Du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin.
Deutschland steht ja kurz vorm Atomausstieg. Also bis Ende diesen Jahres sollen alle 3 Atomkraftwerke, die wir hier noch in Deutschland haben, abgestellt werden. Also in einfach weniger als einem Jahr gibt es hier in Deutschland keine Atomkraftwerke mehr. Damit steht Deutschland aber in der ganzen Welt und auch in der EU so ziemlich alleine da, weil andere Länder wie zum Beispiel Frankreich, die finden Atomenergie gar nicht so schlecht. Da gibt es zum Beispiel noch über 50 Atomkraftwerke. Aber was bedeutet dieser EU-Beschluss denn jetzt eigentlich für uns EU-BürgerInnen hier in Deutschland? Was ist jetzt mit unserem Atomausstieg? Also fängt Deutschland jetzt nochmal an, neue Atomkraftwerke zu bauen? Dazu haben wir auch unter anderem mit Felicia aus Frankreich gesprochen, um mal zu sehen, wie stehen denn junge Franzosen und Französinnen zu dem Thema? Finden die Atomenergie vielleicht auch dann doch eine ganz gute Idee? Und Johanna war auch bei den Scientists for Future und die haben uns mal erklärt, ist Atomenergie jetzt eigentlich ein Klimakiller oder doch vielleicht der Klimaretter, auf den wir alle warten? Und was die Politik dazu sagt, das haben wir uns natürlich auch angeschaut. Zuerst müssen wir aber mal ein paar Basics klären und das machen wir mit Christopher aus dem SWR Hauptstadtstudio. Hi Christopher.
Hallo.
Was genau hat denn da die EU jetzt überhaupt beschlossen?
Also sie hat beschlossen, sozusagen eine Art Liste, auf der steht drauf, welche Energieform leistet einen Beitrag zum Klimaschutz sozusagen. Also man hat ja momentan zum Beispiel viele Kohlekraftwerke, da weiß man, die sind einfach für das Klima schädlich. Das kann man so sagen. Auf der anderen Seite hat man zum Beispiel Atomkraftwerke und da sagt man, naja, die haben ja keinen direkten CO2-Ausstoß und die sind somit nachhaltig in Anführungszeichen und tun auch was fürs Klima. Und genau das ist das, was die EU da jetzt beschlossen hat. Sie hat eine Liste gemacht, auf der steht drauf, zumindest für den Übergang, Atomenergie ist nachhaltig, aber es steht auch drauf, Gaskraftwerke sind nachhaltig, also nicht nur Atomenergie.
Und was ist jetzt dieser Begriff Taxonomie, den man da immer wieder hört?
Taxonomie bedeutet in dem Fall einfach, man will ein Signal senden an Investoren, also die Firmen, die so ein Kraftwerk bezahlen müssen. Das sind ja nicht Staaten, sondern das sind ja private Unternehmen in aller Regel, die solche Kraftwerke betreiben. Und es sind teilweise auch Investmentfonds, also die an der Börse gehandelt werden oder große Firmen, die viel Geld zu investieren haben. Die sollen das Signal bekommen, bitte investiert irgendwo rein, wo es umweltfreundlich ist. Also nicht in umweltschädliche Dinge, sondern umweltfreundliche. Und deshalb hat die EU diese Liste gemacht. Und das ist das, was sich hinter dem Begriff Taxonomie versteckt.
Und auf dieser Liste steht jetzt eben auch Atomkraft. Zum Beispiel.
Ganz genau, das steht da drauf. Wie gesagt, es steht aber auch drauf, Gas ist klimafreundlich. Das hängt damit zusammen, dass Deutschland eben aus der Atomenergie ausgestiegen ist und auch sozusagen einen Ersatz brauchte für eine Energie, die weniger schädlich ist als Kohle. Weil Deutschland will ja aus der Kohle raus, am besten so schnell wie möglich, 2030, wenn alles gut läuft. Und deshalb brauchte man einen Ersatz. Und in die Atomenergie kann man nicht mehr rein, da will man ja auch raus, weil man sagt, naja, das ist ein bisschen sehr gefährlich. Außerdem weiß man auch gar nicht, wohin mit dem Müll. Und deshalb brauchte man einen Ersatz und hat sich dann in Deutschland überlegt, naja, bis wir soweit sind mit erneuerbaren Energien, machen wir das einfach mit Gas, weil Gas hat verschiedene Vorteile. Es ist nicht ganz so klimaschädlich wie zum Beispiel Kohle und man kann diese Gaskraftwerke dann auch umrüsten auf Wasserstoff. Wasserstoff gilt als sehr klimafreundlich, aber so weit ist man nicht, deswegen steht da auch Gas drauf.
Du hast ja gerade schon angesprochen, dass Deutschland Ende des Jahres aus der Atomkraft aussteigt. Wie ist denn jetzt die Meinung der Bundesregierung zu dieser Taxonomie?
Die war da gar nicht so begeistert, weil sie sagt, Atom ist einfach für uns nicht die Zukunft in Deutschland, weil Deutschland hat ganz klar entschieden, wir steigen aus der Atomenergie aus. Das ist vor vielen Jahren schon mal entschieden worden. Dann ist man wieder in die Atomenergie eingestiegen, weil man gesagt hat, naja, es ist ja doch irgendwie ganz günstig und besser als Kohle ist es auch. Dann kam aber 2011 dieses große Erdbeben in Japan mit dem Atomunglück, wo es dann diese Havarie gab, wo das Atomkraftwerk die komplette Umgebung verseucht hat. Und dann hat man in Deutschland nochmal gesagt, nee, jetzt aber endgültig, wir wollen aus der Atomenergie raus. Und das passiert dann auch Ende des Jahres. Also man hat ihnen noch ein paar Jahre gegeben, den Atomkraftwerken. Und das passiert dann Ende des Jahres.
Deutschland steigt jetzt aus der Atomenergie aus. Gibt es jetzt mit dieser Taxonomie trotzdem irgendwelche Vorteile für Deutschland?
Ja, weil, wie gesagt, Frankreich hat gesagt, wir wollen die Atomenergie als nachhaltig einstufen. Und Deutschland hat im Gegenzug sozusagen auf der Verhandlungsebene dann rausbekommen, dass das Gas so eingestuft wird. Weil irgendeine Brückentechnologie, so heißt das, brauchen wir ja. Weil, wenn wir so schnell wie möglich aus der Kohleenergie raus wollen, dann brauchen wir irgendeinen Ersatz. Momentan Solar- und Windkraft, das reicht noch nicht. Also wir brauchen noch ein paar Jahre, bis das so ist. Wir sind momentan bei 42% des Energiebedarfs in Deutschland wird durch erneuerbare Energie gedeckt. Das heißt, da fehlt noch sehr, sehr viel. Und irgendeine Brückentechnologie brauchen wir. Und Deutschland hat da eben gesagt, wir wollen aufs Gas setzen. Wie gesagt, das hat den Vorteil, dass man neue, moderne Kraftwerke irgendwann dann auf Wasserstoff umrüsten kann. Also das ist der Vorteil, den Deutschland da sozusagen hat, dass womöglich auch Investitionen dann nochmal in Gas fließen können.
Jetzt ist auf jeden Fall schon mal klarer, was denn eigentlich dieser komplizierte Begriff Taxonomie überhaupt heißt und dass für Deutschland zum Beispiel auch ein paar Vorteile drin stecken, obwohl jetzt Deutschland gar keine Atomkraftwerke mehr hat Ende des Jahres, zum Beispiel wegen dem Gas.
Ja, ich finde aber auch generell den EU-Beschluss halt krass, weil hier in Deutschland wird Atomenergie ja schon so ziemlich lange so voll kritisch gesehen und auch vor den Gefahren gewarnt. Aber ich lasse mich jetzt auch gerne mit guten Argumenten überzeugen, wieso denn Atomenergie nachhaltig sein soll. Das wäre ja auch eigentlich was Gutes.
Grundsätzlich haben wir jetzt mal die Idee der EU zu dieser Taxonomie verstanden. Aber vielleicht habt ihr auch schon rausgehört, dass Johanna und ich jetzt nicht so die größten Atomenergie-Fans sind. Und das liegt vielleicht auch daran, dass wir ursprünglich aus der Nähe von Trier kommen. Und da ist ziemlich nah die französische Grenze. Und da steht auch ein Atomkraftwerk. Und deshalb war das Thema irgendwie in der ganzen Gegend immer super präsent. Also es gab auch immer irgendwelche Demos und so dagegen. Und ich habe zum Beispiel auf dem Schulweg, wenn der Himmel blau war und so, hat man immer diesen Dampf gesehen, der aus dem Atomkraftwerk rauskam. Und da habe ich mir dann irgendwie immer den ganzen Schulweg so voll Gedanken und Angst gemacht, so von wegen, was ist, wenn da was passiert und so. Dann können wir irgendwie alle nicht mehr zu Hause leben. Aber ob diese Angst wirklich so berechtigt ist oder ob das vielleicht auch einfach ein bisschen übertrieben ist, das hat sich Johanna mal ein bisschen genauer angeschaut. Sie ist nämlich mal zu Christian von Hirschhausen an die Technische Uni in Berlin gefahren. Er ist Wissenschaftler bei Scientists for Future. Das ist eine Initiative von WissenschaftlerInnen, die auch bei Fridays for Future mitmacht. Und sein Hauptthema sozusagen ist so alles, was mit Kernenergie und mit Klima zu tun hat. Lass uns da doch mal reinhören, was Johanna da erfahren hat.
Wie gefährlich sind eigentlich Atomkraftwerke?
Atomkraftwerke sind die gefährlichste Art und Weise, Strom zu produzieren, weil sie irrsinnige Mengen an Wärme produzieren, Strahlung und jederzeit schmelzen können, sogenannte Kernschmelze. Andererseits ist Atomkernkraft auch ausgelegt, um gefährlich zu sein, weil man sie ja entwickelt hat, um daraus Bomben zu machen, Atombomben.
Und Atomkraftwerke produzieren ja auch eine ganze Menge Müll. Wie entsorgt man den denn und was ist daran das Gefährliche?
Das Gefährliche am Atommüll ist, dass er zurzeit relativ unbewacht in Deutschland an 20 und mehr sogenannten Zwischenlagern liegt. Und wir schon seit Jahrzehnten nach einer Lösung suchen, diese strahlend und gefährliche hochradioaktive Atommüll tiefengeologisch zu lagern, was aber gesellschaftlich sehr schwierig ist. Deshalb braucht es da ein Commitment. Wir gehen raus aus der Kernkraft.
Warum will denn keiner den Müll bei sich lagern?
Weil es gefährlich ist und weil es die natürliche Wirtschaftsentwicklung konterkariert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland eine Gemeinde gibt, die sagt, hurra, her damit, das schafft Arbeitsplätze, das wollen wir haben.
Und wie lang strahlt dieser Atommüll?
Atommüll strahlt über 1 Million Jahre.
Boah, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Das ist völlig unvorstellbar. Ja. Deshalb ist es auch unvorstellbar, wie jemand sagen kann, na, wir machen jetzt einfach mal weiter noch 20, 30 Jahre, anstatt das Gewicht draufzulegen, diesen gefährlichen Atommüll sicher tiefengeologisch zu lagern. Darum geht es jetzt.
Ich habe auch gelesen, dass Atomkraftwerke eigentlich so fast gar keine Treibhausgase produzieren. Stimmt das denn? Und wenn ja, wäre das dann nicht klimafreundlich?
Atomkraftwerke emittieren kein CO2, aber dafür produzieren sie tödliche Strahlung. Und es macht keinen Sinn, das eine gegen das andere auszuspielen.
Ja.
Wir haben ausreichend Energien, wir haben fantastische Speichertechnologien, wir haben die besten Netze in Europa, die es gibt. Also wir könnten innerhalb der nächsten 15 Jahre auf 100% Erneuerbare gehen und das alte System hinter uns lassen.
Würden Sie so weit gehen, dass man mit nur den Erneuerbaren das 1,5-Grad-Ziel erreichen könnte?
Ja, das ist vor dem Hintergrund, dass die Transformation des fossilen Systems einhergeht mit dem Ende der Atomkraft, ist das der einzige Weg, das zu erreichen.
Also damit meinte er, dass wir halt einfach so einen kompletten Wechsel in der Energieversorgung brauchen. Also weg von fossiler Energie, wie jetzt zum Beispiel Kohleenergie, und weg von Atomenergie bis hin halt zu nur noch Erneuerbaren, wie jetzt zum Beispiel Solar- oder Windenergie.
Also er ist ja auf jeden Fall komplett gegen Atomenergie. Und da wurde mir jetzt irgendwie auch noch mal klarer, wie gefährlich das wirklich ist. Und auch, dass dieser Müll einfach 1 Million Jahre... giftig ist oder halt, also dass der strahlt.
Ja.
Und 1 Million Jahre, das kann man sich nicht vorstellen. Nee. Also wie weit in die Zukunft das sein wird. Und jetzt produzieren wir irgendwie so einen Müll, der, keine Ahnung, noch so lange auf der Welt ist und man hat ja noch keine richtige Lösung auch dafür gefunden.
Ja, ich fand auch so, er hatte da so eine starke Meinung zu, dass, also der beschäftigt sich ja den ganzen Tag damit, dann glaube ich ihm das auch, wenn er sagt, wie gefährlich das ist. Weil so irgendwann während der Recherche für den Podcast habe ich dann auch gedacht so, vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm, vielleicht ist es ja auch gut, um die Klimaziele zu erreichen, aber jetzt nach dem Gespräch bin ich irgendwie dann doch wieder so voll Team Atomkraft, nein, danke.
Ja, er hat jetzt irgendwie auf jeden Fall nochmal stark sensibilisiert dafür, dass man halt, also wie gefährlich es wirklich ist, auch dass es ja eigentlich als Waffe sozusagen entwickelt wurde. Das zeigt ja auch schon aus welchem Gedanke, also Atomkraft sollte ja von Anfang an gefährlich sozusagen sein.
Ja, und für ihn war das ja auch gar kein Ding, das irgendwie so abzuwägen, weil er meinte, man kann es nicht abwägen, ob das jetzt klimaneutral ist oder was gefährlicher ist, sondern es ist einfach so gefährlich, dass es so, man wägt es nicht ab für ihn. Also es war so, da gibt es gar nichts dagegen, was es irgendwie neutralisieren könnte.
Ja, und was ich auch ganz gut fand, dass er noch gesagt hat, so, man kann auch die Klimaziele mit erneuerbaren Energien erreichen. Also man braucht diese Atomkraft gar nicht.
Ja.
Und das fand ich jetzt irgendwie auch nochmal ganz beruhigend zu hören irgendwie, weil sonst ist man sich ja immer so ein bisschen unsicher, so reichen die erneuerbaren Energien wirklich aus oder nicht? Und das hat er jetzt auf jeden Fall nochmal sehr gut gesagt. Christoph hat uns am Anfang ja schon kurz erklärt, Frankreich zum Beispiel findet Atomkraft im Gegensatz zu Deutschland ja eigentlich ganz gut. Und die sehen zum Beispiel auch Vorteile darin und freuen sich über die Entscheidung der EU zu dieser Taxonomie. Wir wollen aber nicht nur wissen, was jetzt die ganzen PolitikerInnen da in Frankreich sagen, sondern auch wirklich, was junge Franzosen und Französinnen in Frankreich sagen. Also, wie denken die darüber? Haben die so ein ganz anderes Mindset als wir? Die sind ja schließlich ganz anders mit Atomenergie aufgewachsen. Und deshalb hat Johanna mal mit ihrer Cousine Felicia, sie ist in Frankreich aufgewachsen und lebt auch da, gesprochen.
Ja, ich habe jetzt auch schon so seit 5 Jahren oder so, habe ich sie gar nicht mehr gesehen. Und dann war das auch einfach so ein bisschen weird, sie dann einfach anzurufen und zu sagen, hi, wir haben lange nicht gesprochen, aber hast du Lust, mit mir über Atomenergie zu sprechen? Aber sie hat mir da auch echt so ein paar ganz interessante Sachen erzählt und das hören wir jetzt. Wie stehst du denn eigentlich so zu Atomenergie?
Also, ich bin eigentlich eher dafür. Meiner Meinung nach, halt in der Welt, in der wir jetzt leben, gibt es keine Energie ohne Nachteile. Wenn wir keine Atomkraftenergie anwenden, gibt es halt drei Möglichkeiten. Entweder keine Elektrizität, fossile Brennstoffe oder erneuerbare Energien, die einen 10 bis 1000 Mal größeren Aufwand und Raumbedarf erfordern. Ich weiß, dass der Atomabfall sehr Angst macht, aber der wird in kleinen Mengen produziert und es gibt auch dafür Entsorgungsmethoden.
Und welche Rolle spielen da für dich so die Risiken und Gefahren, die so Kraftwerke mit sich bringen? Also, weil bei mir ist es so, wir haben ja auch an der Grenze zu Frankreich gewohnt und da war ja Cattenom ein altes Atomkraftwerk und da hatte ich dann schon immer so ein bisschen Angst, gerade wenn man so daran gedacht hat, was in Fukushima passiert ist. So was bedeuten die Risiken so für dich? Macht dir das auch Angst oder findest du das nicht so schlimm?
Also ich würde nicht sagen, nicht so schlimm, aber alle Arten von Strom erzeugen Abfall. Natürlich ist jetzt mit wenn man halt an zum Beispiel an Tschernobyl denkt, also die Konsequenzen dafür. Aber ich denke, dass es zum Beispiel, also dass wenn du guckst, Autos verursachen auch Todesfälle, Millionen von Todesfällen pro Jahr, Rauchen, wie in Frankreich, aber in Deutschland raucht man auch viel, ist gefährlich. Also es gibt halt Alkohol zu trinken, chemische Fabriken sind gefährlich. Also für mich ist es mehr halt, was ist die richtige Frage? Ist Kernkraft gefährlicher als der Rest unserer industriellen Aktivitäten? Und vor allem stehen die Risiken, die sie auf uns aufbürden, in keinem Verhältnis zum Nutzen.
Mhm. Also ist dann für dich eine Klimakatastrophe oder eine Nuklearkatastrophe sozusagen schlimmer?
Beide sind schlimm. Also für mich gibt es, also Klimakatastrophe ist sowieso auf dem Weg, wenn wir nichts dafür.
Und dafür wäre dann auch für dich praktisch Atomstrom eine Möglichkeit, um klimaneutral Strom zu erzeugen.
Ich denke, dass es eine gute Lösung wäre. Mhm. Es gibt keine perfekte Lösung. Wir müssen halt was machen. Mhm. Und das ist eine Alternative.
Ja. Und wie gehst du damit so um, dass es halt jetzt noch keine endgültige Lösung gibt für die Lagerung des Atommülls? Weil ja, der strahlt ja noch vor lange. Also mir hat auch ein Wissenschaftler erzählt, 1 Million Jahre. Und da gibt es jetzt noch keine richtige Lösung. Macht dir das auch irgendwie Angst oder bist du da sehr zuversichtlich, dass man da was für findet?
Natürlich macht es Angst, aber ich denke, dass wir halt eine Lösung dafür finden werden. Also wenn wir das machen, muss es eine Lösung finden, weil natürlich ist es gefährlich. Also
Wie stellst du dir dann die Zukunft vor, also mit der Stromversorgung? Wie denkst du, geht es jetzt weiter, auch in Frankreich?
Ich denke, man muss halt so einen ausgewogenen Energiemix haben. Das heißt, dass es muss halt aus Energie, also erneuerbaren Energien sein und Kernenergie halt. So sehe ich die Entwicklung.
Cool, danke für deine Meinung und dass du da mit mir drüber gesprochen hast. Tschüss!
Tschüss!
Also ich fand es jetzt schon krass, wie unterschiedlich das Thema so in Deutschland und Frankreich betrachtet wird, obwohl, also sie ist jetzt gar nicht so viel älter als ich und sie hat da so eine andere Meinung drüber, aber sie hat mir auch erzählt, dass man in Frankreich gar nicht so wirklich die Wahl hat, weil da, ich glaube, 80% des Stroms halt von Atomenergie kommt und da ist es halt nicht so leicht, einfach zu sagen, okay, wir stellen jetzt um auf nur noch Erneuerbare.
Ja, also irgendwie ist das Mindset dann doch ein ganz anderes. Also man macht sich gar nicht so viele Gedanken darüber. Sie hat zwar auch gesagt, dass sie es gefährlich findet, aber irgendwie ich hatte das Gefühl, es stand gar nicht so zur Debatte, dass man sagt, wir stellen jetzt alle Atomkraftwerke ab. Also wie das jetzt in Deutschland passiert. Ich meine, wenn da auch wirklich noch 50 Atomkraftwerke in Frankreich stehen, dann ist es ja auch nicht so easy, da halt zu sagen, wir schalten jetzt auf einmal 50 Atomkraftwerke ab.
Ich glaube, die sind da auch irgendwie so ganz anders mit aufgewachsen, also mit so einer ganz anderen wie sagt man so, also Sensibilität. Ich glaube, so, das war einfach nie so ein krasses Thema. Oder generell so Umweltthemen sind, glaube ich, in Frankreich gar nicht so groß wie in Deutschland.
Ja, also Atomkraft ist irgendwie viel selbstverständlicher, hatte ich das Gefühl. Ja, also ja. Sie kennen zwar die Gefahren, aber es hat mich auch noch mal ein bisschen wachgerüttelt sozusagen, dass sie gesagt hat, so zum Beispiel Autofahren oder so ist auch gefährlich, da sterben auch Leute dabei. Ich finde halt, dass man es nicht gleichsetzen kann, weil halt so viel Lebensraum auch einfach verloren geht. Also wenn jetzt wirklich so ein Atomkraftwerk explodiert, dann ist ja eine riesige Fläche, die einfach nicht mehr bewohnbar ist. Und bei Autos sind es halt immer wieder Einzelfälle sozusagen. Und das kann man vielleicht auch noch ein Stück weit selber mehr bestimmen, also wie man Auto fährt, ob man Auto fährt oder sowas zum Beispiel. Und bei einem Atomkraftwerk, wenn wir jetzt auch wieder daran denken, wo wir gewohnt haben, wir konnten ja nichts daran ändern. Also wenn das Atomkraftwerk in die Luft gegangen wäre, so, dann hätten wir halt nicht mehr da leben können.
Das denke ich mir halt auch, weil so jetzt, wenn man mal in die Zukunft guckt, es wird ja weniger Wohnraum geben, auch durch den Meeresspiegelanstieg und so, und das halt einfach viel von unserer Fläche einfach dann unter Wasser ist. Und wenn man dann noch riskiert, dass halt irgendeine Explosion, eine Atomkatastrophe, dann noch mehr Lebensraum, und zwar ein großer, also riesen Lebensraum, unbewohnbar ist, so, das ist halt auch blöd.
Zum Schluss lass uns doch noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Dazu habe ich jetzt noch mal mit Christopher aus dem SWR Hauptstadtstudio gesprochen. Christopher, kann es sein, dass Deutschland jetzt auch wieder zurück zur Atomenergie geht?
Naja, es sorgt jetzt mal für Diskussionen auf jeden Fall. Also es wird auch unter Bundespolitikern teilweise diskutiert, ob man nicht doch wieder auf Atomenergie setzen sollte. Aber jetzt kurzfristig oder mittelfristig wird das auf jeden Fall nicht passieren, weil bis so ein Atomkraftwerk gebaut ist, das dauert. Dann braucht man Leute, die da rein investieren wollen. Es gibt auch gar keinen politischen Beschluss, dass man das wieder erlauben würde. Also man hat ja ganz klar gesagt, wir wollen keine Atomenergie mehr in Deutschland. Das heißt, da müsste sich erst eine Mehrheit finden im Bundestag und im Bundesrat, dass man wieder in die Atomenergie einsteigt. Und all das ist momentan überhaupt nicht zu sehen. Das wird auch nicht ernsthaft diskutiert, auch wenn manche Politiker das fordern. Also Deutschland wird erstmal auf die Zukunft, die wir jetzt zumindest mal vorausblicken können, nicht in die Atomkraft wieder einsteigen.
Ein anderes Problem mit der Atomenergie ist ja noch der Müll. Also man weiß ja gar nicht, wo der eigentlich gelagert werden kann. Wie geht Deutschland denn damit um?
Ja, momentan ist es in Deutschland einfach so, man hat noch kein Endlager. Also wir haben jetzt den Beschluss zumindest, dass man bis 2031, also jetzt in 9 Jahren, ein Atomendlager haben möchte. Und bis dahin wird noch gesucht. Also man hat jetzt ein paar Lager, die Zwischenlager, die sind an den Atomkraftwerken direkt. Da liegt jetzt noch der Müll, aber da kann der nicht für immer liegen. Das sind teilweise einfach Lagerhallen, wo der drin liegt. Da kann er nicht bleiben. Also wir brauchen ein Endlager. Es gibt auch Atomlager in Deutschland, die immer wieder Schlagzeilen machen. Zum Beispiel in Niedersachsen gibt es eins, die Asse. Da hat man vor allem in den 70er Jahren einfach Atommüll reingeworfen. Und da hat man jetzt riesige Probleme, weil der läuft da einfach aus. Also man hat das einfach reingeworfen. Das sind Fässer, die rosten. Das sind Fässer, die laufen aus und die verseuchen womöglich das Wasser. Und da hat man jetzt ein Riesenproblem, weil man muss den da wieder rausholen. Sonst hat man irgendwann vielleicht noch größere Probleme und hat das Grundwasser in dieser Region verseucht. Also da kann man es nicht reinmachen. Und daraus hat man gelernt, dass man vielleicht doch ein bisschen gründlicher suchen sollte, wenn man so ein Atomendlager haben möchte. Und das dauert eben von jetzt noch mindestens 9 Jahre, bis man das hat. Und es läuft dann so in verschiedenen Phasen ab, bis man dann irgendwann weiß, da kommt der Müll hin.
Welche Voraussetzungen muss denn so ein Endlager erfüllen?
Also das muss erstmal die Voraussetzung erfüllen, dass der Müll da sehr, sehr lange liegen kann. Man spricht von 1 Million Jahre. Bis das dann nicht mehr strahlt. Das heißt, das ist eine Zeit, kein Mensch kann das überblicken. So, wir reden momentan über Sachen, wo wir schon nicht mehr wissen, was ist vor 200, 300, 400 Jahren passiert. Und da müssen wir 1 Million Jahre in die Zukunft blicken. So, also kann man überlegen, wo könnte das sicher lagern? Man braucht also irgendwas unter der Erde. Man kann es nicht über der Erde lagern, sondern man muss unter die Erde. Und da muss man erstmal ein passendes Gestein finden. Das ist jetzt die erste Phase gewesen, in diesem Prozess das Endlager zu finden. Da hat man dann gesagt, ja, man kann das theoretisch in Salz einlagern. Also man hat dann Regionen gesucht, wo Salz im Boden ist, oder Granit oder Ton. Zum Beispiel in Baden-Württemberg oder in Rheinland-Pfalz gibt es sehr viel Ton. Das heißt, da könnte man das theoretisch einlagern. Es gibt noch viele andere Bundesländer, wo das geht. Und das ist eben die erste Phase gewesen. Es gibt jetzt 90 Gebiete, wo man sagt, theoretisch könnte das da liegen. Und das geht jetzt weiter. Die nächsten Phasen, da wird man dann gucken, sind da irgendwelche Städte in der Nähe? Man sollte das ja nicht unbedingt unter einer Großstadt lagern, weil wenn dann doch was passiert, wäre nicht so gut. Dann wird weitergeguckt, gibt es da Erdbeben zum Beispiel? Und dann wird man da, wenn man irgendwann soweit ist und sagt, gut, das sind jetzt die paar Regionen, die wollen wir weiter untersuchen, wird man da ein Bergwerk graben und wird nochmal genau in den Boden reingucken. Gibt es irgendwelche Risse? Gibt es irgendwelche Wasseradern, die man vorher nicht gesehen hat und so weiter? Damit man eben irgendwann auch in ganz Deutschland irgendwo ein Lager hat, wo man sagt, da kann es sicher liegen für die nächsten 1 Million Jahre. Und das wird eben bis 2031 dauern und dann wissen wir mehr.
Und wie wird das dann, also das wird dann, dieser Atommüll wird dann irgendwie verpackt und dann von dem Atomkraftwerk in dieses Endlager transportiert?
Genau so ist das. Die werden gut verpackt, also die werden teilweise in Glas eingegossen, diese Brennstäbe, die es da gibt, weil die eben extrem strahlen. Also man darf sich denen eigentlich auch nicht nähern. Deswegen werden die gut eingepackt. Die liegen da jetzt auch in diesem Glas, in dicken Metallboxen und die werden dann irgendwann eingelagert und dann wird das zugemacht und dann wird da draufgeschrieben, naja, also übertrieben gesagt, wird dann draufgeschrieben, hier 1 Million Jahre nicht aufmachen, weil das strahlt, das ist tödlich, wenn man sich dem nähert.
Okay, und kannst du jetzt nochmal ganz konkret sagen, was diese Taxonomie jetzt in unserem Alltag verändert? Also werden dadurch jetzt nochmal mehr Atomkraftwerke gebaut, steigt also die Gefahr, dass wir auch in Europa zum Beispiel so eine Nuklearkatastrophe bekommen oder ist das vielleicht wirklich so die Rettung vor der Klimakatastrophe?
Also erstmal muss man sagen, nur weil ein Atomkraftwerk gebaut wird, heißt das nicht, dass da direkt eine Atomkatastrophe passiert. Also es gibt viele Atomkraftwerke, die laufen und die laufen auch sicher. Also das ist schon mal, also dieser Zusammenhang, genauso ist der nicht da. Nichtsdestotrotz steigt natürlich das Risiko. Aber in Deutschland, da kann man sich fast festlegen, wird kein Atomkraftwerk gebaut. Wie jetzt andere Länder damit umgehen, das muss man schauen, weil jedes Land hat ja seine eigene Strategie, wie es mit dem Klimawandel umgeht, wie es gegen CO2-Emissionen vorgehen will. Und Frankreich sagt eben, ja, unsere Strategie ist jetzt erstmal auf Atomkraft zu setzen. Und da ist Frankreich nicht ganz alleine, aber eben die Mehrheit in der EU betreibt keine Atomkraftwerke und da wird wohl auch keins gebaut, weil das sind riesige Investitionen. Und wenn man sagt, eigentlich ist die Zukunft eher Windkraft oder eher Solar, werden da jetzt auch nicht mehr so viele Investoren sagen, gut, da investiere ich jetzt nochmal in Atomkraft. Also für unseren Alltag wird diese Taxonomieentscheidung vermutlich gar nicht so sehr viel ändern, sondern die Entscheidungen, die schon vorher getroffen wurden, also die für erneuerbare Energien, die werden viel sichtbarer für uns sein. Wir werden in Zukunft deutlich mehr Solarpaneele auf Dächer packen. Wir werden sehr viel mehr Windenergieanlagen, also diese Windräder in Deutschland sehen, auch in Baden-Württemberg, auch in Rheinland-Pfalz. Da werden auch viel mehr gebaut werden müssen. Also das wird unser Leben, unseren Alltag doch deutlich mehr bestimmen als jetzt diese Taxonomieentscheidung der EU.
Also ich habe irgendwie innerhalb dieser Folge voll oft meine Meinung geändert und auch während wir dann die Interviews geführt haben und so, war ich immer wieder mehr so auf der Seite, keine Ahnung, so vielleicht ist Atomkraft ja doch eine Chance und vielleicht ist das Risiko doch nicht so groß, wie man immer denkt und sowas und ist es vielleicht doch ganz gut fürs Klima und so, aber auf der anderen Seite halt wieder diese heftige Gefahr, die einfach so davon ausgeht, dass man einfach einen ganzen Wohnraum so unbewohnbar machen kann damit. Das ist wie so eine Zeitbombe schon ist, die jederzeit so explodieren könnte.
Und was mich auch so geschockt hat, ist einfach diese Zahl 1 Million Jahre. Also dass der Müll noch so lange strahlt, hatte immer so im Kopf so ein paar tausend Jahre, vielleicht 20.000 Jahre, aber 1 Million, das kann man sich halt wirklich nicht vorstellen. Und wenn es in 1 Million Jahre noch sowas wie die Menschheit geben sollte, dann würde ich mir halt an der Stelle auch wieder denken, ja, danke für nichts, jetzt können wir die Piep ausbaden, die ihr angestellt habt.
Ja, vor allem auch, also 1 Million Jahre ist ja schon krass lang, aber es ist ja nicht mal in Deutschland ein richtiges Endlager, also ein Platz, wo das überhaupt 1 Million Jahre lagern kann, gefunden worden. Und jetzt lagert es halt auch irgendwie so mega unsicher überall, wo ich mir auch denke, hätte man sich da nicht mal ein bisschen früher drum kümmern können? Also das macht mir ja noch fast mehr Angst als die ganzen Atomkraftwerke.
Ja, das ist halt echt die große Frage, wohin mit dem Müll? Weil, wie du es ja auch gesagt hast, ich kann auch schon Felicias Sicht verstehen und gerade auch so, wenn man aus Frankreich kommt, die Sicht von da, weil es da halt eben noch viel mehr Atomkraftwerke gibt als hier. Und ich denke halt auch, wenn man weiter an Atomenergie forscht, dass es dann vielleicht doch wirklich einen sicheren und klimafreundlichen Weg geben könnte, halt viel Strom zu produzieren. Aber dann wieder auf der anderen Seite sehe ich das schon wieder viel kritischer als vorher, halt einfach wegen dem Müll. Und weil wenn man dann dafür keine gute Lösung findet, dann ist es halt für mich, anders als die EU das sagt, einfach gar nicht nachhaltig.
Ja, vor allem diese ganzen alten Atomkraftwerke, wo ich mir wirklich denke, ey, ihr habt jedes halbe Jahr einen Störfall oder so. Wollt ihr da nicht mal vielleicht abschalten und dann wirklich neue Technik irgendwie da dran weiter forschen oder so? Und deshalb ist halt auch, glaube ich, bei mir so einfach so meine Angst und meine Sorge, dass da wirklich was passieren könnte, die überwiegt einfach auch. Und deshalb finde ich es halt auch nicht nachhaltig. Vor allem halt auch, weil man den, wie wir auch eben schon gesagt haben, mit den 1 Million Jahre, dass man den zukünftigen Generationen und keine Ahnung, was da noch alles kommt, so eine Scheiße hinterlässt. Und dann, also damit, das kann man ja irgendwie einfach nicht verantworten. So. Mhm. Vor allem, es ist ja auch noch nicht so lange erforscht. Wer weiß, wie sich dieser Atommüll, ob der überhaupt 1 Million Jahre so bleibt oder keine Ahnung. Man weiß es einfach nicht. Und deshalb ist es auch überhaupt nicht nachhaltig. Und deshalb fand ich es auch super, was der Herr von Hirschhausen, also der Wissenschaftler, gesagt hat, dass er auch nochmal meinte, man kann mit nur erneuerbaren Energien wirklich so die Klimaziele erreichen. Das heißt, man braucht Atomkraft eigentlich nicht. Und deshalb kann ich auch nicht nachvollziehen, wieso die EU dann so eine Entscheidung jetzt getroffen hat.
Ja, ich hoffe, man kann es erreichen. Also,
das wäre natürlich. Ich glaube, cool. Das jetzt einfach okay. Mal. Ja, und deshalb kann ich halt nicht nachvollziehen, wieso die EU so eine Entscheidung getroffen hat, statt jetzt einfach mal ein bisschen mehr, keine Ahnung, Geld und Zeit in erneuerbare Energien zu stecken.
Ja, ich glaube, wir sind halt auch ganz anders so damit aufgewachsen, mit einer ganz anderen Meinung, weil wir eben so nah an einem Atomkraftwerk gewohnt haben und vielleicht haben wir deshalb auch so eine krasse Meinung zu Atomkraftwerken. Was man halt schon Atomkraftwerken zugutehalten muss, dass sie halt wirklich emissionsfrei sind. Also jetzt kein CO2 ausstoßen, wie zum Beispiel Kohle, aber halt dann wieder, ne, die Gefahren, wenn man das Ganze abwägt oder kann man das überhaupt abwägen, sind die Gefahren nicht zu groß? Das ist dann halt wieder eine ganz andere Frage.
Aber jetzt interessiert uns natürlich auch noch eure Meinung. Also, wie steht ihr jetzt zur Atomkraft? Steht ihr auch eher kritisch gegenüber oder denkt ihr euch vielleicht auch, ey, aber es hat auch irgendwie ganz schön viele Vorteile? Das finden wir auf jeden Fall auch super spannend zu wissen. Also schreibt uns das gerne einfach per Mail oder Insta. Das ist alles in den Shownotes.
Und gebt uns auch gerne eine Bewertung ab, also da, wo ihr gerade den Podcast hört, wenn er euch gefallen hat. Und teilt die Folge auch gerne mit einer Freundin oder einem Freund.
Und falls ihr irgendwie denkt, ey, aber ich habe auch noch eine mega coole Idee für eine neue Folge oder mich interessiert in den letzten Wochen oder so irgendein Thema besonders, dann schreibt uns das auch super gerne, auch nochmal einfach über Insta oder über eine Mail. Wie gesagt, findet ihr alles in den Shownotes.
Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Ciao. Tschüss.
Die und du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin. Neue Folgen alle 2 Wochen in der Das Ding-App, der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.